Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golf Blogs eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen New Work, Nachhaltigkeit und Golf mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Expertinnen aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lena und habe Golf Blogs Anfang 2021 gegründet. Wer mir schon ein bisschen folgt, der weiß, dass ich bei Futurewoman am Start bin. Einem Netzwerk, das Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbarer machen möchte. Ganz mein Ding also. Und heute ist die Mitgründerin von diesem Netzwerk hier bei mir vorm Mikro. Keine geringere als die LinkedIn Top Voice im Bereich Nachhaltigkeit. Janine Steger. Die ehemalige RTL-Explosivmoderatorin hat eine Kehrtwende thematisch hinter sich und nennt sich seit 2015 Green Janine. Als Journalistin, Moderatorin und Speakerin treibt sie die Frage um, wie wir in Zukunft leben müssen, um den Planeten zu retten. Zwei Bücher hat sie zum Thema mitgeschrieben und mit Futurewoman zeigt sie, was Female Empowerment alles bewirken kann. Wir sprechen über das Buzzword Nachhaltigkeit, Janines persönliche Aufreger, Greenwashing, Hashtag Greenhashing in Unternehmen und viel, viel mehr. Wenn du Fragen zum Podcast hast, kannst du uns gerne schreiben. Und wenn dir die Folge gefällt, dann folge uns doch und teile sie mit deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's! Kaffee ist fertig. Wir sind bereit. Du auch? Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du, Janine, heute bei mir zu Gast bist in meinem Podcast Zuhause bei Golf Blogs. Herzlich willkommen.
Und ich freue mich erst, ja. Vielen Dank für die Einladung und ich wäre so gerne einfach mal in so einem Golfblog. Also ja. Ich wäre einfach mal so gerne in so einem kleinen, tollen House-Working-Space. Aber das haben wir noch nicht geschafft. Das holen wir aber nach.
Das holen wir nach, das schaffen wir dieses Jahr definitiv. Und es macht tatsächlich auch noch mehr Spaß, wenn die Sonne ein bisschen rauskommt. Wir machen das, wenn es ein bisschen schöneres Wetter ist. Sehr schön. Liebe Janine, ich freue mich vor allem heute sehr, dass du da bist, weil wir mal in ein Thema reinpieksen wollen, reinschauen wollen, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Und zwar, wie man Nachhaltigkeit in Unternehmen gestalten und umsetzen kann, wo es hängt, wo es hakt. Und viele kennen dich ja seit 20 Jahren aus deinem Leben im Bereich Fernsehmoderation, als Journalistin, Moderatorin oder auch als Speaker. Bist du ja seit relativ kurzer Zeit, wenn man das auf deine gesamte Berufswelt mal hinunterblickt, als Green Janine unterwegs. Das heißt, du hast dir tatsächlich Nachhaltigkeit als Kernthema genommen. Und was ich persönlich besonders schätze, du guckst immer genau hin. Du hast einen hohen journalistischen Anspruch an dieser, du piekst auch rein und fragst nach. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
Vielen Dank für das Kompliment. Ja.
Ja. Du bist ja relativ viel auch auf LinkedIn unterwegs. Und was mir tatsächlich als allererstes dort aufgefallen ist, als ich zum ersten Mal über dein Profil quasi online gestolpert bin, dass du das Thema Future Lifestyle und Nachhaltigkeit miteinander verknüpft hast. Also zumindest in Hashtags und dass du es dir so ein bisschen als Aufgabe genommen hast. Was meinst du damit genau, persönlich?
Also ich meine damit, dass wir uns halt den aktuellen Gegebenheiten, die wir selber angerichtet haben sozusagen, nämlich der großen Klimakrise, die wir als Menschheit mit zu verantworten haben, anpassen müssen, beziehungsweise nicht anpassen, sondern wir müssen sie so schnell wie möglich stoppen und das retten, was noch zu retten ist. Und insofern müssen wir, glaube ich, einfach einen Future Lifestyle kreieren und ich nenne das halt bewusst Future Lifestyle, weil es mir wichtig ist, die Lust daran zu wecken, weil ich halt sage, das ist das bessere Leben in so vielen Bereichen. Ich habe selber in meinem Leben seit 2011 tatsächlich sehr, sehr viel geändert in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist natürlich nie abgeschlossen, dieser Prozess. Aber das, was ich von mir selber gerne anderen mitgeben würde, ist halt, dass wenn du in die persönliche Veränderung gehst, in deinem Privatleben, dann machst du ja nicht Halt oder zumindest nicht dauerhaft Halt bei deinem Job. Und insofern, für mich ist es eh so, dass Privatleben und Jobleben, berufliches nicht voneinander zu trennen sind. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle quasi 24 Stunden available sein müssen und für unser Jobleben da sein müssen. Aber für mich ist Job halt auch Leidenschaft. Und wenn ich das Thema Nachhaltigkeit und Future Lifestyle als so etwas Wichtiges erkenne, was mich privat auch mit meinen Werten total umtreibt, dann kann ich einfach nicht, zumindest so wie ich gestrickt bin, und ich würde behaupten, das können ganz viele andere auch nicht, mit der Schwelle und dem Eingang zum Arbeitgeber das abgeben und sagen, okay, ab hier für die nächsten 8 Stunden oder wie viel auch immer, interessiert mich das nicht mehr. Und insofern geht es mir darum, ich erwarte eigentlich von allen Menschen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten für das Thema Nachhaltigkeit in ihren Berufswelten auch kämpfen und sich einsetzen. Und die müssen nicht alle den Job wechseln und die müssen auch nicht alle ihren Job hinschmeißen, so wie ich das gemacht habe beim Fernsehen, weil ich da nicht weiterkam an der Stelle, damals 2014. Aber ich erwarte schon von allen Menschen, dass sie die Krise anerkennen und dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Jobs eben auch future-tauglich machen, zukunftstauglich machen und deswegen auch diesen Future-Lifestyle natürlich mit kreieren. Und dafür müssen wir alle unser Mindset halt definitiv verändern.
Ja, Mindset ist ein gutes Stichwort. Also wenn ich das so auf mich runter, ich bin voll bei dir. Also wenn ich das auf mich selber so reflektiere, ja, für mich gibt es, du hast es so als Berufs- und Privatleben beschrieben. Ich werde auch oft persönlich gefragt, was machst du denn beruflich, was machst du so privat, wie bist du da? Also ich habe ein Leben. Also würde ich sofort unterschreiben. Und natürlich hat man da so Dinge, die jeder verändern kann, egal ob man jetzt ein Unternehmen leitet, irgendwo angestellt ist, egal ob als Führungsposition oder ein ganz, ganz normaler Job irgendwo in einem Team mitarbeitet. Man kann immer als Vorbild fungieren, egal was man tut. Ja. Also
Ja,
mit
das
Dingen,
glaube
die
ich
man
auch.
aus dem Privaten reinnimmt und die man vielleicht auch im Unternehmen. Deswegen ist es ein Leben. Ja.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Ja. Hast du selbst so persönlich so drei, also habe ich selber auch so drei Nachhaltigkeitsaufreger, so aus dem Alltag, wo du sagst, oh, das denkst du jedes Mal, wenn du siehst, boah, das triggert mich. So, Leute, es geht gar nicht, was ihr da macht.
Also ich finde das Thema Mülltrennung nach wie vor total schwierig. Das ist die Frage, wie wir wirklich in eine Kreislaufwirtschaft kommen beim Thema Müll. Ich bin auch gar nicht jemand, der halt irgendwie sagt, wir müssen jegliche Form von Verpackung, wo es möglich ist, vermeiden oder kein Plastik verwenden oder sonst irgendwas. Weil ich glaube, der Schwerpunkt muss woanders liegen, nämlich darauf, eine gute Kreislaufwirtschaft zu entwickeln und dann aber auch allen, die damit umgehen müssen, nämlich wir VerbraucherInnen, denen das so leicht wie möglich zu machen. Und das ist bis Stand heute nicht gelungen. Und das kotzt mich jedes Mal wieder an, wenn mein Mann mich wieder fragt, auch immer so ein bisschen spitzfindig, was mache ich denn jetzt hiermit? Also wir hatten gerade wieder, hab ich ihm zum 100. Mal gesagt, die Bons, also die aus Thermopapier sind, müssen in den Restmüll, ist kein, die Bioteile sozusagen, die blauen, die dürfen in den Papiermüll, ja. Das kannst du doch keinem normalen Menschen irgendwie erklären. Das ist absurd. Und natürlich fragt er mich deswegen auch immer wieder, weil er sich das gar nicht merken kann, ja. Und also das ist wirklich ein Thema, wo ich immer wieder merke, boah, das nervt mich. Dann bin ich auch wahnsinnig getriggert tatsächlich. Und vor allen Dingen ist das eine Sorge als Mutter, dass ich wirklich nicht mehr gut umgehen kann, wenn so ganz fette SUV manchmal, also ich weiß nicht, jeder, der das mal von außen eben als Fußgänger oder Fahrradfahrer erlebt hat, der wird das vielleicht bestätigen können. In dem Moment, wo da so sehr weit oben so ein Kühlergrill auf dich zukommt und du denkst, ey, was ist das für ein Monster? Brauchen wir das wirklich? Ist das Future Lifestyle? Nee, ist es
Mhm.
nicht. Und wenn selbst der Audi-Chef irgendwie sagt, ich brauche keinen SUV, dann müssen wir uns schon mal fragen, wer braucht hier eigentlich wirklich ein SUV und wie definieren wir brauchen? Also das ist wirklich was, was mir, also ich schicke unseren Sohn nach wie vor nicht mit dem Fahrrad in den Straßenverkehr in Köln. Unter anderem, weil ich diese Erlebnisse habe. Und das sind so zwei Punkte. Ich kann jetzt keine drei auflisten, aber das sind so zwei Punkte, wo ich merke, das ist wirklich emotional, macht das was mit mir. Und gerade was die SUVs anbelangt, ist es halt so, dass ich auch da immer versuche, ich will niemandem irgendwie den Spaß am Autofahren verderben. Ich will auch eigentlich niemandem vorschreiben, was er für ein Auto zu kaufen hat. Aber ich merke wirklich, dass mich das zunehmend in Rage bringt, weil ich das so unnötig finde, ja, und weil das so ein Sicherheitsaspekt hat, neben dem Klimaaspekt und den Emissionsaspekten, ist das wirklich was, wo ich mich frage, das ist doch nicht Future Lifestyle. Also Future Lifestyle ist irgendwie mehr Grün, mehr Miteinander, mehr schöne Flächen in der Stadt, die irgendwie für alle sicher sind, für alle Verkehrsteilnehmenden, egal in welcher Form, und aber doch nicht so. Also, das verstehe ich nicht unter Future Lifestyle.
Ja, das Thema Autos teile ich tatsächlich mit dir. Ich erlebe es auch immer wieder. Also ich finde es gerechtfertigt, wenn man einen gewissen Schulweg hinter sich bringen muss, dass man ein Kind irgendwie anders zur Schule bringt. Wir haben bei uns in der Schule genug Mütter, die das mit Lastenrädern machen oder auch Väter. Aber ich bin tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen, die ein E-Auto fährt. Und da wird dann auch mal ganz interessiert nachgefragt und überhaupt, dann fragt man mal, kommt das denn vielleicht für dich auch in Frage, weil ich muss halt viel aus der Stadt raus, halt aufs Land, wir haben Baustelle und, ne? Das heißt, brauchen wir
Klar.
Ladefläche. Aber es geht auch mit dem E, wird ja immer gefragt, geht das denn überhaupt, wenn ich das jetzt sehe?
Dass wir da
Ja.
nicht längst drüber weg sind, finde ich auch
Ich so,
faszinierend.
ja,
Also ich
ich,
meine.
also, oder ich werde gefragt, wie viel Reichweite hat das denn? Wo ich denke so, ja, das ist ein ganz normales Nutzfahrzeug. Also ich
Ja.
kann das ganz normal beladen. Und natürlich kann man auch da die Diskussion anstreben, wie wird das denn auch das betankt mit Ökostrom und Co. Ne? Also da ist halt auch noch ein bisschen Aufholbedarf. Aber grundsätzlich erstmal so diesen Schritt da reinzumachen, und das finde ich, wir haben 2023, das finde ich schon krass, so mal im täglichen Umfeld, dass es da auch immer noch als so besonders gilt und
Und weißt du,
auch
was ich
einfach noch
glaube?
kommuniziert wird.
Ja, und ich glaube, weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich 2014 unser Lastenrad in Köln angeschafft habe. Da waren wir eine der ersten. Tatsächlich inzwischen kannst du dich natürlich überall zum Unmut einiger Menschen vor Lastenrädern nicht mehr retten. Und da sind wir auch ganz viel gefragt worden, ja, geht denn das überhaupt? Habt ihr ernsthaft jetzt gar kein Auto mehr? Und wie macht ihr das mit Einkaufen, mit Kindertransport etc.? Und weil das aber immer noch so ist, du beschreibst es jetzt in Bezug auf die Elektroautos. Ich glaube ja, wir brauchen mehr Ausprobierfläche, mehr Reallabore, Angebote, wo du halt sagst, ja, wenn du wissen willst, wie es ist, dann bitte hier, ne? Ich stelle es dir zur Verfügung. Finde ich, ist auch ein Geschäftsmodell, ne? Oder müssten auch die Anbieter von neuen Fahrzeugen etc. müssten sie auch einfach liefern, und zwar vollkommen problemlos sozusagen, ohne viel Aufwand, dass man halt sagt, hier, dann nimm's doch mal für 2 Tage oder für eine Woche, lass dich überzeugen und probier es einfach aus. Dann weißt du, wie es ist, dann musst du nicht mehr andere fragen. Ja? Und wir brauchen viel mehr Ausprobiermöglichkeiten für diesen Future Lifestyle. Und darin stecken eben meiner Meinung nach auch Geschäftsmodelle.
Ja, definitiv, definitiv. Und das fängt in ganz kleinen Dingen an. Also wirklich.
Ja.
Und ich bin tatsächlich, also Verpackung ist, finde ich, weil ich bin relativ viel unterwegs, auch am Reisen, einfach auch durch meinen beruflichen Hintergrund. Also sobald man über bestimmte europäische Grenzen hinübergeht, das ist schon krass, was da so an Verpackung über dich niederschwappt. Also ich finde, auch da könnte man tatsächlich auch drüber reden. Ne? Das ist natürlich nicht das Hauptproblem. Aber das finde ich schon heftig, was da einem, egal was man hat, in drei Plastiktüten eingewickelt wird, so mit einer Selbstverständlichkeit.
Selbstverständlichkeit, ja. Da bist du
So.
komisch. Bist du natürlich in manchen Ländern noch komisch angeguckt, wenn du keine 10 Plastiktüten meinst.
Genau. Da kriegst du dann, da kaufst du drei Bananen, zwei Äpfel und noch was, und jedes in einer einzelnen Plastiktüte, wo du denkst, nee, komm. Also ich
Ja,
nehme
gut, aber Bananen sind natürlich ein super Beispiel, ne? Also, wo ich mir auch, das ist schon auch so ein Trigger, wo ich halt manchmal an der Kasse stehe im Supermarkt und mir denke, sage ich jetzt was? Weil ich meine, Bananen haben halt eine natürliche Verpackung, nämlich die Schale. Die kann man auch nicht mitessen. Das heißt, die darf auf dem Band liegen und ich muss keine Bananen in eine extra Plastiktüte packen. Es passiert aber trotzdem regelmäßig, wo ich mir dann denke, jo. Aber das ist vielleicht einfach auch eine Wahrnehmung, ne? Wenn du es einmal gehört hast, vielleicht müsste man die Menschen wirklich ansprechen und es einmal erläutern, weil im Zweifel ist es ja wichtig, dass man einfach auf bestimmte Dinge gestoßen wird, die sich dann ja auch als logisch herausstellen. Und vielleicht ist es halt wirklich, müsste man mehr kommunizieren. Aber ich habe natürlich immer Sorge vor dem Effekt, irgendwie jetzt erklärt die mir die Welt, habe ich keinen Bock drauf, hau ab, ne? Also deswegen mache ich sowas nicht. Aber manchmal wäre es vielleicht doch sinnvoll. Ich weiß es nicht.
Ja, und tatsächlich mein allergrößter Aufreger, weil ich natürlich tagtäglich damit zu tun habe, ist Baubranche, ne? Also das ist interessant. Also eigentlich auf jeder Veranstaltung oder größeren Messe, wo man ist, da denkt man so, das geht nicht mehr. Also das ist wirklich grausam, ja.
In Bezug auf die Baubranche oder in Bezug auf die Verpackung? Was?
Ja, die Gebäudeverpackung, das ist auch interessant, ja. Nee, in Bezug auf die Baubranche an sich. Also der Habitus, der weitestgehend noch herrscht. Also
Ja.
das ist tatsächlich,
Ist
also.
aber auch immer noch sehr, ich will jetzt kein Männerbashing betreiben, das ist aber eine nach wie vor sehr männlich dominierte Branche, soweit ich weiß, immer noch, wo vielleicht auch so ein bisschen der weibliche Blickwinkel, die weiblichen Stärken irgendwie gut tun könnten, wenn wir davon mehr hätten.
Ja, wobei da finde ich es halt insofern so krass, weil es fängt ja mit Bewusstsein an, also sich etwas bewusst sein und hinsehen und hinschauen. Und wirklich nicht alle. Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist doch eine sehr weit verbreitete Meinung, dass das total in Ordnung ist, so wie man das macht und dass man das dann auf die nächsten 50 Jahre so weiter tun könnte irgendwie. Und das ist, uns betrifft das ja nicht mehr. Und ja, dass 40% oder über 40% der CO2-Emissionen aus der Baubranche kommen, das wird dann da so weggeschwiegen. Also da wird dann einfach nicht mehr weitergeredet teilweise. Wird ich, ja, okay, einfach das Thema gewechselt. So, wollen Sie noch was trinken? Ist ja interessant. Okay, ich kann auch noch was trinken, wenn du
Ja.
nicht weiter drüber reden willst, aber es ist in Ordnung. Naja.
Aber wenn ich dazu noch was sagen darf, also mich treibt das auch persönlich halt total um, weil ich komme aus einem Baustoffhändler-Unternehmerhaushalt und das ist irgendwie genetisch bei mir veranlagt. Also ich interessiere mich enorm für die Branche und auch deren Transformation. Ich würde auch wahnsinnig gerne mehr Veranstaltungen besuchen, begleiten, als Speakerin arbeiten, aber letztendlich auch Future Talks in dem Bereich machen, weil mich das so umtreibt und weil das eben, da ist ja so viel möglich, weil eben so viele Emissionen ausgestoßen werden, kannst du natürlich auch total viel reduzieren. Und ich denke aber gleichzeitig total oft, wenn ich meinen Vater, der schon länger nicht mehr im Geschäft ist, ne, aber wenn ich mir den so angucke und wenn ich mir vorstelle, dass ich dem hätte erklären müssen, vergiss alles, was du bisher gedacht hast oder vieles davon, wir müssen einfach neu starten. Das ist auch wirklich kompliziert. Also ich verstehe natürlich, was will ich damit sagen? Ich empfinde diese Gefühle der Menschen, die da wahrscheinlich haben und diese Befindlichkeiten, das fühle ich total, ne? Das ist wirklich eine Riesentransformation, die nicht leicht ist. Also da habe ich absolutes Verständnis für Beharrlichkeit auch, aber es hilft nichts. Also weil wir da so viel verändern können, müssen wir es halt auch tun, ne? Und insofern hilft es alles nichts, aber ich verstehe auch die Schwierigkeit.
Ja, und das sind ja Unternehmen. Das sind ja, die agieren ja alle in großen Unternehmen, Konzerne, Immobilienentwickler. Also egal, wo man hinguckt, ist da was. Und ja, wenn ich da halt mit dem Thema, das triggert mich tatsächlich. Und dann, da kommt so der, also nicht der Wutteufel, das kann man nicht sagen, aber da kommt so diese innere Motivation, heißt so, nee, also lasst uns trotzdem mal hingucken. Und ich weiß, dass auch Veränderungen nicht von heute auf morgen möglich sind und Veränderungen brauchen ganz viel Mut und man muss in Dinge reingehen, die man vielleicht auch nicht ganz kann und ja, und das, aber irgendjemand muss mal anfangen.
Ja, total. Bin ich
Weil
bei
sonst
dir.
passiert da gar nichts. Da sind wir ja schon gerade so halb in dem Thema, was ich gerne mit dir heute ein bisschen mehr erörtern würde. Was es denn in Unternehmen grundsätzlich braucht, damit Nachhaltigkeit wirklich umgesetzt wird. Und ich weiß nicht, ob du das so ähnlich siehst wie ich, aber ich glaube, dass das fängt, also ein Unternehmen ist ja nicht nur dieser, sagen wir mal, juristische Körper, sondern es sind Menschen.
Genau, es sind Menschen. Und deswegen ist es auch schön, dass wir eingangs über diese Verknüpfung von Privatleben und Berufsleben gesprochen haben, weil diese Menschen eben ihr Mindset mit in den Job nehmen. Und insofern glaube ich, müssen wir vor allen Dingen daran arbeiten, dass wir alle verstehen, die Klimakrise ist etwas extrem Bedrohliches, auch wenn viele Menschen immer noch nicht genug Belege dafür haben, dass uns das ganz hart treffen wird. Das Problem an dieser Klimakrise ist ja nur in dem Moment, wo wir es alle spüren, ist es halt zu spät. Und insofern können wir darauf leider nicht warten. Da müssen wir schlau genug sein und das sollten wir ja eigentlich können. Wenn wir uns die Menschheit mal so angucken, sind wir ja eigentlich schlau genug. Und das heißt, wir müssen alle verstehen, dass wir jetzt alle handeln müssen und uns verändern müssen und Dinge komplett neu denken müssen. Das, was du vorhin auch sagtest in Bezug auf die Bauwirtschaft. Super schwierig, super hart, verstehe ich alles, aber wir müssen auch Geschäftsmodelle teilweise komplett neu denken. Wir müssen überlegen, müssen wir alle Materialien neu produzieren? Welche Materialien nutzen wir in der Zukunft? So und dann sind wir natürlich bei den einzelnen Menschen und ich glaube, du brauchst natürlich in einem Unternehmen logischerweise beides. Also ich sag mal, du brauchst die Veränderung der Führungsebene und die würde ich auch immer noch als maßgeblich bezeichnen, weil wenn du als Mitarbeitender keine Unterstützung von ganz oben hast, dann ist es ein Kampf gegen Windmühlen. Ich habe selber damals bei RTL erlebt. Ich sage immer direkt einschränkend, heute sähe das anders aus, aber damals war das tatsächlich absolut ein Thema, was nicht interessiert hat, es sei denn, es gab auch einen ökonomischen Effekt. Thema doppelseitiger Druck war das Einzige, womit wir durchdringen konnten.
Okay.
und
Okay,
ja,
alles klar. Ist ja schon fast
witzig, aus
absurd,
heutiger Sicht witzig, wenn er so, aber ne, würde heute anders aussehen, aber du bist verloren oder auf verlorenem Posten, wenn die Führungsebene es nicht auch verstanden hat und nicht das eigene Mindset verändert hat und wirklich auch Nachhaltigkeitsziele in der Geschäftsstrategie verankert sind, Bonizahlungen daran geknüpft sind und es einfach irgendwie zum Geschäftserfolg dazugehört. So, und insofern, aber natürlich. Letztendlich brauchst du dann natürlich auch die Mitarbeitenden, die du halt begeisterst, die in ihrer eigenen Abteilung, an ihrem eigenen Arbeitsplatz, die auch sehen, okay, mein Unternehmen bewegt sich, da mache ich gerne mit. Und es ist dann natürlich eine Zusammenarbeit, ja. Aber das ist schon halt wichtig, dass wirklich die Führungsebene, und deswegen brauchen wir natürlich auch in der Führungsebene oder in den vielen Führungsebenen einfach diverse Teams und wir brauchen halt einfach Menschen, die das Thema Nachhaltigkeit wirklich durchdrungen haben und es als absolut notwendiges Ziel erachten, dass wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen. So, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn du mich so danach fragst, was ich so insgesamt beobachte, dann ist es so, dass wir reden ja auch immer viel über das Thema Greenwashing, wobei da ja jetzt auch gesetzgeberisch viel passiert, wo man auch sagt, das ist auch nicht mehr einfach so leicht gemacht. Trotzdem gibt es natürlich Greenwashing. Aber was ich genauso schlimm finde ist, und das sage ich auch im Moment jedem, der es hören will oder nicht hören will, ist das Thema Greenhushing. Also wir brauchen ja für alles immer so Begriffe, ne? Aber im
Das stimmt.
Grunde geht es halt darum, das Unternehmen, und das haben sie schon immer getan. Ich kenne Unternehmen, die seit 20 Jahren das Thema Nachhaltigkeit wirklich total glaubwürdig bei sich bearbeiten, aber nie wirklich drüber gesprochen haben. Und zwar, und das ist meint Greenwashing, weil sie Angst haben vor Kritik, weil sie halt sagen, okay, es gibt immer jemanden, irgendeinen Journalisten, Journalistin oder irgendjemand aus der Branche, der mir unterstellt, dass ich da zwar schon gut bin, aber an anderer Stelle ja noch wirklich alles Mist ist. Und deswegen sagen die dann gar nichts. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weil das bedeutet ja, in dem Moment, wo wir uns nicht austauschen über unsere Erlebnisse, auch über Dinge, die nicht gut laufen, wo neue Herausforderungen aufploppen, verlieren wir so viel Potenzial, weil ja im Grunde jeder wieder von vorne anfängt, weil er nicht davon profitieren kann, welche Erlebnisse die anderen Unternehmen schon gemacht haben. Und das ist total dämlich. Vor allen Dingen ist es so eine Zeitverschwendung, weil das können wir uns einfach nicht erlauben beim Thema Klimakrise und Nachhaltigkeit. Und deswegen, ich habe persönlich tatsächlich mehr Angst vor Greenwashing als vor Greenwashing, weil ich glaube, also Greenwashing fliegt sowieso irgendwann immer auf. Aber lasst uns mehr darüber reden, dass es total wichtig ist, dass wir mehr Transparenz da reinbringen und uns über unsere Erfahrungen austauschen. Also das finde ich total wichtig.
Ja, meinst du denn persönlich, dass nachhaltige Unternehmen erfolgreicher sein können oder erfolgreicher sind?
Ja, das sagen die, also sie sagen ja alle, egal welche Gesprächsrunden ich dazu habe, dass sie gerade in der Krise oder in den zahlreichen Krisen, in denen wir uns ja befinden, gemerkt haben, dass sie natürlich resilienter sind. Also, dass sie einfach widerstandsfähiger sind in Krisen, weil sie sich nachhaltig verhalten haben. Und das hat ja solche Dinge wie, bringt ja Dinge mit sich wie, ich habe Lieferketten, die schon seit Jahren bestehen. Ich habe gute Geschäftsbeziehungen, nicht ständig wechselhafte Geschäftsbeziehungen. Ich habe Mitarbeitende, die halt schon lange im Unternehmen sind, die hier gerne arbeiten und die auch in der Krise bereit sind, irgendwie Krisenzeiten mitzugehen, anstatt jemand, der vielleicht irgendwie erst ganz kurz dabei ist. Also dieses Thema soziale Nachhaltigkeit auch an der Stelle, das ist, glaube ich, auch eine total wichtige Sache. Und insofern würde ich halt sagen, alle Unternehmen, die sich nachhaltig, eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, eine glaubwürdige, die sagen von sich selbst auch, dass sie resilienter sind und sich auch so empfinden. Und das würde ich aus dem, was sie dann konkret auch beschreiben, würde ich das auch unterschreiben.
Ja, würdest du umgekehrt vielleicht sogar auch so weit gehen und sagen, Unternehmen geht überhaupt gar nicht mehr ohne Nachhaltigkeit?
Ja, ich glaube, es ist halt nicht zukunftsfähig, ne? Also es geht vielleicht jetzt noch, aber das ist also das ist eine schändliche Form von Unternehmensführung, wenn ich sage, ich klammer das jetzt so lange aus und mache die Augen davor zu, bis ich sozusagen weg bin, nicht der Zukunft stellt und der aktuellen Krise stellt, der hat irgendwie nicht verstanden, auf was wir hinauslaufen. Also ich habe heute gerade noch meine Schlagzeile gelesen, welche unglaublichen Summen auf uns zukommen. Also ökonomisch betrachtet ist die Klimakrise einfach eine so große Herausforderung, dass wenn wir uns nicht anpassen auf der einen Seite und vorbeugen auf der anderen Seite, die Summen werden ja immer höher, ja? Und die wirtschaftliche Belastung allein durch die jetzt schon vorhandene Krise sind halt immens hoch. Große, also CEOs von großen Versicherern sagen dir, eine Welt mit mehr als 1,5 Grad ist nicht versicherbar. Also, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind alles Fakten, wo man halt einfach sagt, okay, wenn du als Geschäftsmann oder Frau nicht verstehst, dass du das Thema Nachhaltigkeit total priorisieren musst, trotz aller Krisen, ne? Es geht auch nicht zu sagen irgendwie, ja, jetzt ist aber Energiekrise und jetzt ist Pandemie und so. Ich verstehe das alles, bin ja auch nicht bescheuert, ne? Ich verstehe natürlich, dass man geschäftlich unternehmerische Entscheidungen treffen muss und dass das ambivalent ist im Gefühl in Krisen, aber für die Zukunft, es ist nur für den Moment was gewonnen, wenn du dich gegen Nachhaltigkeit entscheidest und sagst, ich muss jetzt voll auf das Bestehen setzen. Das hilft in die Zukunft gerichtet gar nichts. Das ist ein verlängertes Sterben.
Ja, verstehe. Ich bin ja selbst sehr viel in der Startup-Szene unterwegs, und da kommt auch öfter mal von rechts und links so diese Frage: Ah, Nachhaltigkeit, wie macht ihr das denn und so? Und ich merke, was das angeht, dass. Also gerade so als so Startup-Unternehmer, die natürlich ein Geschäftsmodell aufbauen, die müssen eine Finanzierung sicherstellen, die haben sehr viel das Thema mit Recruiting und Produktaufbau zu tun. Die haben so viele Themen auf der Platte und dann kommt man noch mit dem Thema um die Ecke, dass die ganz oft nicht wissen, wie sie das anpacken sollen. Auch wenn sie vielleicht selber schon verhältnismäßig viel Themen in ihrem privaten Leben umgesetzt haben. Wenn du denen so drei Tipps an die Hand geben müsstest, was würdest du denen denn sagen, wie sie Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen, was gerade im Aufbau befindlich ist, vielleicht umsetzen können?
Naja, gerade bei Startups geht es ja schon damit los, dass die Geschäftsidee muss halt einfach erst schon mal nachweislich nachhaltig sein. Also du kannst ja mit keiner Gesch also du kannst natürlich jetzt noch mit Geschäftsideen punkten, das sehen wir auch bei jeder neuen Sendung der Höhle der Löwen, wo es einfach nur um Skalieren und Verkaufen und so weiter geht. Aber auch das wird langfristig keinen Erfolg haben. Du musst schon jetzt eine nachhaltige Geschäftsidee haben. Das heißt, es muss ja schon im Kern verankert sein, ob das jetzt ein Social Business ist oder einfach nach wissenschaftlichen Berechnungen tatsächlich einen Impact liefert. Und das kannst du ja beispielsweise, ich will jetzt mal Planet A an der Stelle nennen. Das ist ja zum Beispiel von denen kannst du es halt durchrechnen lassen. Also die haben einfach, die rechnen dir das durch, ob du einen wesentlichen Impact lieferst mit einer Geschäftsidee, und die schicken dich auch nochmal nach Hause zum Nachdenken, wenn das halt einfach noch nicht so geil ist. Und ich finde, darauf muss es halt hinauslaufen. Insofern, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es ist tatsächlich nachweislich so, dass Frauen, die in der Start-up-Welt ja tatsächlich nicht nur seltener an sich sind, sondern auch ganz wenig von dem gesamten vorhandenen Kapital nur bekommen, nämlich nur lächerliche 1%. Also reine Frauenteams bekommen nur 1% des Kapitals, was da investiert wird. Und Frauen sind aber auf der anderen Seite diejenigen, die eher ein Social Startup gründen, die also tatsächlich dem Thema Nachhaltigkeit und was bedeutet mein Geschäftsmodell eigentlich für die Zukunft, da viel eher nach Fragen. Insofern brauchen wir definitiv irgendwie mehr Frauen, ob jetzt in gemischten Teams oder rein weibliche Teams. Und das heißt für die Investorinnen und Investoren, dass sie auch verdammt nochmal mehr Vertrauen haben müssen in Frauen und mehr investieren müssen in weibliche Startups. Also das war jetzt, das Letzte war natürlich jetzt erstmal kein wichtiger Anhaltspunkt für die Startup selbst. Aber ich glaube, dass es zumindest so sein sollte, das wäre mein Wunschgedanke, dass eigentlich jedes Startup sich erstmal den wichtigen Kerngedanken macht, habe ich einen guten Impact für die Zukunft? Also ist mein Geschäftsmodell nachhaltig? Also das ist für mich die Kernfrage.
Ja, und das, was du gesagt hast mit Frauen und Gründung, also das stimmt, ich bin ja auch eine von ganz, ganz wenigen weiblichen Gründungen und ja, also ein
Ja, du
Prozent
bist
trifft,
erfolgreich,
ja, aber ein
aber
Prozent trifft schon ganz gut. Also wenn 100,
ja.
100 Gründer da stehen, bin ich meistens eine von, ja, eine oder es gibt zwei, drei maximal.
Ja, es ist verrückt.
Und wenn es halt weiter fortschreitet, also in der Seed-Phase sind es noch ein paar mehr. Und wenn du dann aber so nach 2, 3, 4, 5 Jahren reinschaust, dann wird es schon sehr, sehr dünn. Und das hat was mit dem Investitionsverhalten zu tun, tatsächlich auch, ne? Also,
Ja, klar.
ja. Oder man trifft eben auf Investoren, die genau das gut finden, die nach dem Impact suchen. Und
Ja, und davon brauchen wir mehr.
ja, genau.
Ja,
Sehr gut, sehr gut. Ja, dafür braucht es aber auch mehr Sichtbarkeit tatsächlich, ne? Also ohne diese
total.
Sichtbarkeit geht es halt gar nicht. Und da ist, steht ja auch wieder, da kommt ja auch wieder so eine Krux ins Spiel. Also wenn ich so in mein weibliches Netzwerk reingucke, klar, da sind auch ein paar starke Frauen, die sich auf Bühnen stellen, aber es wird doch eher mal hinterfragt, kann ich das, darf ich das, soll ich das, soll ich mich da so hinstellen und so. Also das ist auch dieses, das. Viele Frauen halten eher, als dass sie sehr männlich nach vorne schreiten und das Ego und sich an die Spitze drängeln und das am lautesten rausschreien. Das ist ja auch der Effekt, der sich dann hinter im Investitionsverhalten widerspiegelt, die am lautesten schreien und sagen, wir haben größte Skalierung und hier noch ein Fintech und noch ein Softwareprodukt, wo es schon 6.000 auf dem Markt gibt. Wir können das trotzdem
Genau.
besser. möglichst laut rausschreien. Das funktioniert ja tatsächlich auch in der sehr männlich geprägten Welt so. Und ich glaube, dafür finde ich zum Beispiel, was du machst mit deinen Future Talks und auch in die Unternehmen reinzugehen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt dahin, um Sichtbarkeit überhaupt zu bekommen. Ja, das ist
Total,
auch eine
ja.
Möglichkeit für Unternehmen, was zu tun. Ja, in dem Bereich. Also nicht nur im eigenen Unternehmen Maßnahmen umzusetzen, oder das Produkt dahingehend zu überprüfen, sondern sich tatsächlich auch als Plattform zu verstehen und als, ich sag's mal so ganz gern, Schallverstärker für solche Themen.
Ja, total. Und auch sich als Unternehmen irgendwie auch für das Thema Female Empowerment zu positionieren und zu sagen, das bringt gesamtgesellschaftlich natürlich und auch wirtschaftlich natürlich einen Mehrwert, weil wir wissen alle seit Jahren, es haben ja diverse Studien ergeben, diverse Teams, und damit sind natürlich nicht nur Männer und Frauen gemeint, das ist vollkommen klar, aber diverse Teams sind erfolgreicher. Das ist wie mit Biodiversität. Also Systeme funktionieren dann richtig gut, wenn sie divers sind. Das ist halt einfach so. Und das ist halt letztendlich das, was wir auch mit den Future Talks, also wo wir eben Expertinnen der Nachhaltigkeit zeigen und zu einem bestimmten Thema eben mit Unternehmen zusammen halt eben zeigen, welche Blickwinkel auch Frauen mit einbringen, welche gerade also zum Beispiel eine weibliche Stärke, die sich herauskristallisiert hat, auch in einer Studie, die wir angefertigt haben, ist zum Beispiel auch das Thema leidensfähig und zäh. Entschuldigung. Also eine Stärke von Frauen ist zum Beispiel, dass sie leidensfähig und zäh sind, ja. Und das ist halt tatsächlich was, man glaubt dann immer schon so, man kann das an dem Thema Geburt auch ganz gut ablesen. Ich würde das unterschreiben. Aber das ist
Ja,
tatsächlich,
ich
aber
auch.
das ist tatsächlich, in Krisen brauchst du das ja mehr denn je, ne? Und bei diesen ganzen Transformationsprozessen ist es ja unfassbar wichtig, weil das eben so einen langen Atem auch braucht, ja. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir auch immer den Mehrwert aufzeigen, gesamtgesellschaftlich, wenn wir die Frauen, die weibliche Perspektive mehr mit einbeziehen. Ja, und das ist ja gar nicht nach biologischem Geschlecht, zugeordnet, aber es ist so, dass in den Strukturen, in denen wir bislang gelebt haben, die überwiegend patriarchal sind, hat sich das halt einfach so entwickelt, dass Frauen eben bestimmte andere Stärken mitbringen. Und dass Männer die natürlich genauso anwenden können, so wie ich als Frau auch männliche Stärken anwenden kann. Und es gibt natürlich auch, also jeder kann alle Stärken anwenden, ja. Aber trotzdem haben wir im Moment ein System, was doch noch sehr patriarchal funktioniert und wo wir die männlichen Stärken höher, schneller, weiter beispielsweise grundsätzlich irgendwie schnell vorankommen, schnell in Aktion treten, ohne viele Fragen zu stellen, ob das auch wirklich ein sicheres Geschäftsmodell ist oder eine gute Idee in die Zukunft be betrachtet. Und das sind alles so Dinge, so ist das System aktuell. Und wir erkennen nicht, dass wir alle etwas davon hätten, wenn wir das System bereichern würden mit anderen Skills. Ja, und das ist im Grunde das, was wir aufzeigen wollen und was ja in jeder Hinsicht eben auch wirtschaftlich Sinn macht. Und deswegen plädieren wir so dafür und sagen halt auch, das ist nicht irgendwie nice to have, dass wir da mehr Frauen auf den Bühnen dieser Welt sehen und mehr Frauen mitreden. Das ist auch nicht irgendwie das Schön für uns Frauen, dass wir uns mehr auf Fotos von Veranstaltungen sehen, sondern es hat einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert, weil wir insbesondere beim Thema Nachhaltigkeit und bei der Gestaltung der Zukunft viel schneller vorankommen. Und wir können uns Zeitverlust einfach echt nicht leisten. Ja? Und deswegen ist das so wichtig und deswegen poche ich da drauf.
Ich finde das ein ganz gutes Schlusswort,
Ja.
ja, oder einen guten, nee, ernsthaft, ich finde das einen guten Abschluss und deswegen noch eine letzte Frage, die daran anschließt. Wer oder welches Unternehmen bekommt deinen persönlichen Nachhaltigkeitspreis und warum?
Ich möchte kein spezielles Unternehmen rausgreifen, das ist mir zu gefährlich. Aber jedes Unternehmen, das seine Nachhaltigkeits Ziele und das Erreichen der Ziele an finanzielle Vereinbarungen knüpft, weil ich glaube, dass wir insgesamt dem Thema Nachhaltigkeit einen Wert beimessen müssen. Und vieles funktioniert in der Welt, wie wir sie haben, halt einfach über Geld. Das heißt, ein nachhaltiges Verhalten muss belohnt werden, entweder durch Boni oder weil Dinge, die nachhaltig sind, weniger kosten. Und insofern jedes Unternehmen, was sich da ganz transparent aufstellt und sagt, die Kohle gibt's nur, wenn du dich an die vereinbarten Ziele hältst und alles dafür tust, dass die erreicht werden, dann ist das mein perfektes Nachhaltigkeitsunternehmen.
Sehr gut, das ist doch mal eine Ansage. Das versteht jeder.
Ja, oder?
Ja, auf jeden Fall. Schön einfach, simpel, das ist perfekt, dass es jeder versteht. Und deswegen an euch alle da draußen, ihr Unternehmerinnen und Unternehmer, fühlt euch aufgerufen, berufen dazu, mehr Nachhaltigkeit in euer tägliches Doing zu bringen und damit mehr Impact zu schaffen für das Thema Klimaschutz. Und dir, liebe Janine, danke ich recht herzlich für dieses kurzweilige und wirklich interessante Gespräch. Wir werden euch in den Shownotes noch ein paar Themen verlinken zu dem, was Janine aktuell macht. Sie hat neben ihrer Aktivität als Journalistin und Moderatorin als Green Janine natürlich noch andere Dinge, unter anderem ein Buch geschrieben, was ich sehr empfehlen kann. Das werden wir euch verlinken, und auch das Thema Future Woman und Future Talks für den oder diejenigen, die es interessiert, können dich auch direkt ansprechen, richtig?
Ja, total gerne. Es gibt auf unserer Homepage aber auch einen Link mit einer E-Mail-Adresse. Also alles möglich, kommt letztendlich alles bei mir an, wie das
Ja.
immer so ist bei Startups.
Ja, genau. Kenn ich. Nein, herzlichen Dank, Dani, für deine Zeit und das Gespräch.
Ich
Und
danke für die Einladung, hat mir
ja.
großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch, auf jeden Fall. Und euch allen da draußen wünsche ich jetzt einen guten Start ins Wochenende und wie immer ein schönes Spiel. Danke, tschüss.